Die aktuelle Gastprofessorin, manche von Ihnen kennen sie vielleicht schon, ist die österreichische Schriftstellerin und Regisseurin Marlene Streeruwitz. Sie ist eine der wichtigsten feministischen und politischen Stimmen der österreichischen Literatur. Sie ist in Baden bei Wien in Niederösterreich geboren und aufgewachsen, lebt heute in Wien, London, New York und aktuell Bern. Und sie hat ursprünglich Slawistik und Kunstgeschichte studiert. Für ihre Romane hat sie zahlreiche Auszeichnungen erhalten, wie zum Beispiel 2023 den Wiener Buchpreis oder 2020 den Preis der Literaturhäuser. Und ihre Romane Die Schmerzmacherin 2014 und Flammenwand 2019 wurden auch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Zuletzt erschienene Romane sind unter anderem Tage im Mai, Das Handbuch gegen den Krieg und Das Handbuch für die Liebe. Wahrscheinlich werden wir davon auch noch mehr hören oder von anderen Werken. Und von Juli bis September diesen Jahres hat sie auf ihrer Website jede Woche ein Kapitel ihres Wahlkampfromanes 2024 veröffentlicht, der eigentlich sozusagen in Echtzeit den Blick auf die Stimmung in der österreichischen Gesellschaft vor den Wahlen gerichtet hatte. In Bern unterrichtet Marlene Streeruwitz aktuell ein Seminar zur Frage, was ist Literatur? Oder noch ein bisschen grundsätzlicher, was ist das Literarische? Und es freut mich sehr, dass Sabine Strasser heute das Gespräch mit Marlene Streeruwitz führen wird. Und das ist eben die zweite Zusammenarbeit mit der Universität Bern heute Abend. Sabine Strasser ist seit 2013 Professorin am Institut für Sozialanthropologie der Universität Bern. Und sie stammt wie Marlene Streeruwitz ebenfalls aus Österreich. Die Forschungsschwerpunkte von Sabine Strasser sind sehr vielseitig und umfassen unter anderem Themen wie Migration und Mobilität, aber auch transnationale Studien und Geschlechterfragen, Diversität und Gleichheit. Und heute Abend sprechen unsere beiden Gäste über die Verantwortung der Literatur gegenüber den entwickelten Figuren. Aber auch sie wollen auch einen Vergleich anstellen, wie sich das literarische Schreiben und das anthropologische Schreiben ähneln oder vielleicht unterscheiden, auch in dieser Verantwortung. Weiter diskutieren die beiden, wie sich dies auch auf die Beschreibung von gesamtgesellschaftlichen und politischen Themen wie Demokratie oder eben Mobilität und Migration auswirkt. Nun übergebe ich aber das Wort Marlene Streeruwitz und Sabine Strasser und freue mich sehr auf das Gespräch. Vielen Dank.
Demokratie. Ich kann nur sagen, dass ich mich sehr auf diesen Abend gefreut habe und noch immer darauf freue, weil es einfach eine Möglichkeit ist, für mich hier in Bern mit einer Wienerin, also einer Badnerin eigentlich, aber einer, die auch sehr viel von Wiener Sprache versteht und mit Wiener Schmäh und Grant gut umgehen kann. Und für mich gibt es einfach die Möglichkeit, auch feministische Herangehensweisen, die sich natürlich sehr schnell weiterentwickeln, wenn man länger weg ist aus einer Stadt. Und es ist bereits 10 Jahre, dass ich jetzt hier in Bern lebe. Und es war eine große Freude, wie wir uns begegnet sind, sozusagen nach der Lesung hier in Bern, dass wir einen recht raschen Austausch gefunden haben über unsere Erfahrungen in den unterschiedlichen Städten und natürlich auch, was wir hier in Bern so besonders finden. Und ich habe es erstaunlich gefunden, mit welcher Schnelligkeit Marlene eigentlich hier in der Stadt in unterschiedliche, ganz spezielle Orte geht. Ja, und das hat einfach dann sozusagen das Gespräch zwischen uns eigentlich beginnen lassen und wir haben dann gesagt, ja, es wäre schön, wenn wir das einfach auch mal mit den wichtigen Themen, zu denen wir arbeiten, mit denen wir uns auseinandersetzen, die sich zu einem guten Teil auch überlappen, weil es eben um Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Fragen der Demokratie und bei mir auch noch stark um Fragen der Mobilität geht, die dich ja durch dein mobiles Leben auch immer wieder betrifft. Mich interessieren auch Fragen der Grenzziehungen, sowohl auf der sozialen als auch auf der politischen und territorialen Ebene. Also sowas wie eine globale Mobilitätsungerechtigkeit beschäftigt mich immer wieder. Aber dazu werden wir einfach schauen. Also von meiner Seite kommt sicher auch immer wieder die Türkei ins Spiel. Aber wir fangen mal in Wien an, nehme ich an, wenn wir in Marlenes Texte reingehen.
Ja, vielen Dank für diese schon Beschreibung. Bern wird von mir erobert. Ich gehe nur zu Kleinstveranstaltungen und stelle fest, dass auch der BDSM-Stammtisch eine Zunft darstellt und bin sehr beeindruckt über diese durchgezogene Struktur, die sich jetzt zum Beispiel von Wien unglaublich unterscheidet und für sie das Normale ist. Und das ist ja immer das, was eigentlich das Spannende an solchen Aufenthalten ist, sich aus diesem anderen Blickwinkel mit einem Bereich wie eben Bern zu beschäftigen. Ich habe Bern schon deshalb ins Herz geschlossen, weil es für mich eine ziemliche Kleinstadt ist. Ich selbst aus einer Kleinstadt komme, überall hin zurecht und ganz schnell kommen kann. Die Straßenbahnen funktionieren wunderbar. Die Wege am Fluss sind hinreißend und in der Stadt und ich muss nicht hinaus. Und das ist alles so, wie es meine Kindheit eigentlich auch schon hatte. Und das ist ja immer sehr nett, ein bisschen dorthin zurückzukehren. So gesehen. Wir haben eigentlich ausgemacht, dass ich das erste Kapitel des Wahlkampfromans letzthin als Eröffnung vorlese und dass wir danach dann über die Blickwinkel, die da eingenommen werden. Allerdings, Sie versetzen sich jetzt mit mir nach Wien. Das ist etwas anderes als Österreich, das muss auch gesagt werden. Wir können dann entlang die einzelnen Themen, die da versteckt sind, besprechen. Manchmal denke ich mir, es müssten immer auch noch Fußnoten gemacht werden, damit es klar ist, dass wenn es eine Mindestpensionistin gibt, dass das eine Kritik an der Altersversorgung österreichischer Frauen ist, die besonders schlimm ist, die übrigens gerade in Italien genauso eingeführt wurde. Das heißt, in 10 Jahren haben wir dann in Italien diese Probleme, dass zum Beispiel die Kinderzeiten aus der Pensionsanrechnung gestrichen werden, wobei Österreich sowieso, das ist anders als hier, seit der Regierung Schüssel 2000, da glaube ich, hast du relativ aktivistisch, warst du da unterwegs und ich habe da begonnen, mich also noch größer einzumischen, als es ohnehin schon der Fall war, leben wir unter dem Lebensarbeitszeit-Durchrechnungszeitraum. Das ist das Pensionskonto und unter dem lebt jetzt jede österreichische Person und auch das ist eine Form von Diktatur. Lebensarbeitszeit, Durchrechnungszeitraum. Kapitel 1. Das Ganze, ich schreibe das jetzt der 5. oder 6., ich weiß es nicht mehr. Und es geht immer, dass so ist das Leben geworden, so ist das Leben, solche Titel und in der Verzweiflung, die nun in diesem Jahr notwendigerweise aufgetreten ist, war der Titel des ganzen Romans, Es ist nie zu spät. Kapitel 1, es ist viel zu spät. Tilly stellt die Butter in den Eiskasten zurück. Das hätte vor 30 Jahren begonnen werden müssen. Aber wir müssen uns trotzdem eine Zukunft vorstellen können. Christine geht zum Eiskasten und holt die Butter wieder heraus. Ein Verkehrskonzept zwischen Wien und Niederösterreich und 100.000 Autos müssen nicht jeden Tag benutzt werden. Aber diese ÖVP-Tante da mit ihren rechten Buberln und die Pendlerpauschale, die sollte mit Nachhaltigkeit verbunden sein, das ergibt Zukunft. Zukunft, Zukunft, murmelt Hannes. Er kommt im Bademantel in die Küche geschlurft. Schneid dir doch die Butter ab, die du brauchst, und stell sie wieder in den Eiskasten, wenn das der Tilly so wichtig ist, sagt er zu Christine. Die Butter ist seit vorigem Jahr fast um 17% teurer geworden. Warum muss ich das immer wieder sagen? Tilly schiebt Christine die Butter zu. Der Hannes hat schon recht, sagt sie. Wenn ich immer nur so viel Butter nehme, wie ich brauche, dazu muss die Butter vor mir stehen. Christine setzt sich und kratzt mit dem Messer Butter ab und streicht sie auf ihr Brot. Das ist viel sparsamer. Tilly verdreht die Augen. Bei der Hitze? Ich mache mir einen Kaffee. Wer braucht noch einen? Hannes hebt die Hand und geht daran, sich seinen Haferflockenbrei zu kochen. Der Marwan ist. Hannes löffelt Haferflocken in das Reindl mit Wasser und schaut die beiden Frauen fragend an. Christine kratzt an der Butter. Tilly sucht eine Kaffeekapsel aus. Was kann man denn tun? Fragt Hannes. Mann, gar nichts, sagt Christine. Er war halt schon überall und wenn die wirklich 2 Stationen von der Psychiatrie im Sommer schließen im AKH, er wird nicht aufgenommen. Aber das bräuchte er. Tilly hat wieder Wasser in den Kaffeeautomaten eingefüllt. Nimmt er seine Medikamente? Fragt Hannes. Er rührt seinen Brei auf dem Herd. Glaubt ihr, es hat etwas damit zu tun, dass er Palästinenser ist, dass sie ihn immer wegschicken? Fragt Christine. Tilly kommt an den Tisch. Sie nimmt die Butter und stellt sie in den Eiskasten. Eigentlich kann man ihn hier nicht wohnen lassen, sagt Hannes. Wirklich? Mann, kann schon wieder gar nichts tun, faucht Christine. Sie patzt sich einen 2. Löffel Marmelade auf das Brot ohne Butter. Das kann schon sein, Tilly zuckt mit den Achseln. Er bräuchte einen stationären Aufenthalt, traumatisiert wie der ist, so, die schicken ihn von einem Spital zum anderen, denen ist er lästig, nicht das, was ich mir unter ärztlicher Hilfe vorstelle. Könntet ihr leiser sein? Samira kommt gähnend in die Küche. Dass du gleich einen Kaffee. Tilly reicht ihr die Tasse, nach der Hannes gegriffen hat. Tilly macht wieder Kaffee. Samira nimmt den Kaffee und setzt sich an den Tisch. Geht es wieder um den Marwan? Fragt sie. Aber sag zuerst, wie war es gestern mit deinen Eltern? Samira wendet sich an Christine. Christine verdreht die Augen. Sie setzt sich zurecht. Meine Tochter nennt sich nicht Kommunistin, macht sie ihren Vater nach. Alle lachen. Tilly stellt Hannes einen Kaffee auf den Tisch. Der Kaffeepreis ist auch schon wieder um 7% gestiegen. Ach, Tilly, sagen alle im Chor. Ja, das ist eure eigene und ganz spezielle Mindestpensionistin. Eine einzige Inflationsstatistik, sagt Tilly und macht einen Knicks dazu. Und was hast du gesagt? Samira wendet sich wieder an Christine. Ich bin weggegangen. Der wird sich schon gewöhnen daran, dass ich da mitmache, meint Christine und nippt an ihrem Wasser. Dein Vater glaubt immer noch, dass deine Mutter zu ihm zurückkehrt, dass er und sie wieder, ich meine, was sagt denn deine Mutter dazu, stellt Tilly fest. Christine beißt in ihr butterloses Marmeladebrot und schaut nachdenklich. Hannes leert seinen Haferblockenbrei in einen Teller und schneidet eine Banane hinein. Ich gehe heute einkaufen, gibt es die Liste schon, fragt er. Der Marwan muss ausbaden, was die da in der Pandemie vergeudet haben, Samira rührt ihren Kaffee um. Die Mama findet das richtig, das mit meiner Politik. Ich soll mit dem Franz zusammenziehen. Warum warten, hat sie gesagt. Christine lacht. Da hat sie recht. Schaut euch an, ihr seid alle um die 30 und keiner von euch kann sich eine Familie leisten. Tilly macht den nächsten Espresso. Es ist kein Wunder, wir alle baden das aus, was die da verschleudert haben. Mit ihrer Überforderung von ihren Spezies, Förderung von ihren Spezies, mit dieser Kofak, sagt Hannes und stellt seinen Teller auf den Tisch. Wenn der eigene Staat die Milliarden verjubelt und damit die Inflation auch noch verstärkt und wir sind brav zu Hause gesessen, während die unser Geld unter sich aufgeteilt haben. Tilly holt ihre Tasse Kaffee vom Kaffeeautomaten. Diese Kofax-Sache, das ist schon Überforderung durch Überförderung. Christine schüttelt den Kopf. Ich könnte brüllen vor Wut, seufzt Tilly. Bis das Geld da von der Wirtschaft zurückgezahlt worden ist, da ist das doch längst nichts mehr wert. Überförderung. Ich möchte auch einmal überfördert werden. Samira schaut traurig in ihren Kaffee. Wie viele Milliarden waren das, fragt sie. 400 Millionen, so viel ich weiß. Kurz und Blümel, stellt Christine fest. Das klingt wie Laurel und Hardy, meint Hannes. Christine geht zum Eiskasten und holt die Butter heraus. Ich kann kein Marmeladebrot ohne Butter essen, sagt sie. Willst du die Butter oben auf die Marmelade streichen, fragt Samira. Und die ÖMV hat 5 Milliarden Übergewinn aus der Energiekrise, fügt Christine hinzu. Eben, sagt Samira, die Butter oben auf die Marmelade. Aber da war schon Butter drunter, stellt Hannes fest. Sehr viel Butter, sagt Tilly. Stell dir vor, das als verfügbares Einkommen, seufzt Samira. Na, dann verstaatlich doch wieder. Der Macron hat das ja auch gemacht, meint Tilly. Christine grinst. Was wird mein Herr Papa dazu sagen? Kinder, ich muss langsam weiter, seufzt Hannes. Er steht auf, schwemmt seinen Teller ab und stellt ihn in den Geschirrspüler. Willst du nicht noch einmal schlafen gehen, fragt Tilly Samira. Die schüttelt den Kopf. Ich muss einspringen, 2 haben wieder Covid. Hört das nie auf, fragt Christine. Da gibt es eine Fußnote, dass Tilly die Mindestpensionistin ist, die eine große Wohnung in Wien, gibt es immer noch diese Kriegszinswohnungen, in denen dann eine Person allein lebt und die, wenn sie dann, also wie hier verarmt ist, kann sie dann die Zimmer vermieten und eine Wohngemeinschaft bilden. Und ich habe mich da selbst eingebracht als Mindestpensionistin, was ich nicht bin, weil ich gar keine Pension habe, aber mir das vorgestellt habe, wie das wäre.
Ja, und das Spannende an dieser Szene für mich ist, abgesehen davon, dass es mich an mein eigenes WG-Leben ein bisschen erinnert, das Kochen, das Kaffee machen, das drüber streiten, wer jetzt zu laut und zu leise war. Aber sozusagen vom Literarischen her ist es natürlich faszinierend, wie dicht hier Menschen aufeinandertreffen, welche Figuren wir hier begegnen und wie die verhandeln, was in Österreich derzeit ja kaum mehr verhandelbar ist, weil es sozusagen so starke Wellen von Erschütterungen in den letzten Jahren gegeben hat. Und ich denke mir trotzdem, dass wir die Figuren, weil es jetzt sehr schnell gegangen ist, dass wir die vielleicht uns noch mal kurz vor Augen führen könnten. Also Tilly selber, wo du auch jetzt gesagt hast, was ich schon ein bisschen mitgedacht habe, dass das auch deine Person repräsentiert, aber Tilly ist ja auch eine sehr bekannte Werbefigur von Palmolive, die sozusagen die sauberen Hände, nämlich das Geschirrspülmittel, das gleichzeitig auch schützt, repräsentiert. Also die Tante Tilly ist eine Figur, die man kennt, die sozusagen das Ordentliche repräsentiert und die Frauen dazu bringt, in ihren, dass die Happiness, das Glück ihrer Ehe durch die sanften Hände zu vervollkommnen. Das ist so ein Bild, ja, das sozusagen, ja, die Tante Tilly, die hat von den 1960er Jahren bis in die 1990er Jahren wurde diese Werbung immer wieder ausgestrahlt mit leichten Variationen, aber die Tilly hat dann immer so die Hand in das Geschirrspülmittel reingedrückt und gesagt, das ist gut für die Haut, ja, so, das hilft,
ja,
der Haut.
Ja, Pflege durch Arbeit, Pflege durch Arbeit. Das, ja.
Genau.
Und wir haben ja auch alle diese Hände. Da muss ich sagen, war ich ein bisschen faul und habe mich einfach in eine Wohnung, die ich kenne in der Kaiserstraße, habe ich mich einfach hineinversetzt. Und das ist für mich immer ganz wichtig, die Orte sind real. Also das Herumgehen in einem Ort oder das Sein an einem Ort, das hat immer eine ganz konkrete Rückbindung. Und das ist, Kaiserstraße ist Marie-Hilfer-Straßen-Gegend und da gibt es ganz viele solche immer noch nicht renovierte Wohnungen, die dann aufgeteilt werden können. Und das hier ist ja eine glückliche Fügung von allen Personen, die sich im Grunde genommen Wohnen nicht leisten können und immer nur diesen Zimmerpreis zahlen können. Und es ist richtig, die sind alle um die 30 und sollten eigentlich eine eigene Wohnung haben. Es wäre zivilisiert, also irgendwie.
Ja. Genau. Und dann, die haben aber auch noch alle eine ganz spezifische, für eine politische Debatte sehr taugliche Rolle. In dieser kurzen Sequenz erleben wir ja einen Hinweis auf die Situation von Geflüchteten in Österreich und die Überforderung des Gesundheitssystems. Also da haben wir einen riesigen Strang, der politisch heftig umstritten ist. Wir haben Samira, die eine lange Erfahrung mit Traumatisierung selbst hat, also zwei Personen aus unterschiedlichen historischen Kontexten, die aufeinandertreffen, aber auch Erfahrungen teilen.
Auch diese Personen gibt es in gewisser Weise, also anders als bei dir müssten sie jetzt ganz da sein, während ich kann Aspekte von Personen mir einfach nehmen, aneignen. Versetzen. Und die Technik, das zu schreiben, ist übrigens Theatertechnik. Also es ist wie wenn ich Theaterfiguren entwerfe, mir vorstelle, dass es nun an eine Schauspielperson gibt, die das verkörpert. Und dann lässt sich das so schnell alles machen, weil ich mir genau vorstelle, wie die jetzt in der Küche herumgehen. Also das ist es ist kein Film, es ist immer Theater. Ich mache Filme nicht. Und das heißt, es ist immer diese niedergeschriebene Unmittelbarkeit, die dann eben mittelbar wird. Und die Samira ist jetzt aus Jugoslawien, also aus Bosnien geflüchtet. Die gibt's wirklich. Die hat dann einen anderen Beruf. Die ist Ärztin. Aber hier ist der Umstieg auf Pflegerberuf, das, was ja dann allen geraten wird, weil es keine gibt und ja niemand arbeiten will, dann müssen also viele, die keinen vollen Aufenthaltsstatus haben, gehen dann in diese Berufe, um sich den Aufenthalt erleichtert zu bekommen in so eine Altenpflegeschulung.
Und da ist die, ist sie jetzt schon. Einhergeht mit einer Dequalifizierung, mit einer Nichtanerkennung der Ausbildung in den Herkunftsländern und damit auch sozusagen eine Verfügbarkeit schafft von Arbeitskräften, die man dann in Mangelberufen, wie das so schön heißt, einsetzen kann. Genau. Und Samira scheint genau
da. Ja, Samira ist so um die 50. Hannes ist ein Taxifahrer, der hat irgendwas studiert, hat aber aufgehört, ist Taxifahrer und will Geld für eine Weltreise zusammensparen und lebt deshalb frugal. Den gibt es auch. Und erstaunlicherweise gibt es ihn sogar in Bern, weil ich ja meine Wohnung von einem Kletterer gemietet habe, der jetzt auf ein Jahr in die USA zum Klettern gegangen ist. Also genau diese Konstruktion. Das fand ich dann sehr spannend, diese Person zu treffen, wie so jemand dann wirklich ausschaut. Und es war nicht unähnlich, wie ich mir Hannes vorgestellt habe. Das können wir uns alle vorstellen. Das teilen wir ja auch. Da gibt's ja nicht, da muss ich ja davon ausgehen, dass diese Information geteilt werden kann. Das ist jetzt wieder, glaube ich, ein Unterschied.
Mhm. Also im ethnografischen Schreiben wäre es sicher ein ganz wesentliches Element, dass man versucht, die Personen, mit denen wir arbeiten, die mit uns arbeiten vielmehr, also die auch einverstanden sind, dass wir über sie schreiben, was natürlich aus unserer ethischen Arbeit heraus notwendig ist, vorher abzuklären, dann ist es genauso wichtig, dass wir die Anonymität abklären. Also es ist bei uns auch nicht so im ethnografischen Schreiben, dass wir alle Personen, die da vorkommen, per se anonymisieren, sondern es gibt durchaus Personen, die ja eben wegen der langjährigen Unsichtbarkeit, wenn wir dann forscherisch zusammenarbeiten, dass sie dann sehr wohl mit ihrem richtigen Namen genannt werden wollen. Also das hängt sehr stark von der Situation ab. Aber in meinem Buch, wo ich mich eben mit Aktivistinnen um die Jahrtausendwende beschäftigt habe, da muss man dazu sagen, 1999 war das erste Mal in Österreich eine blau-schwarze Regierung. Das heißt, die ÖVP hat mit der FPÖ eine Koalition gemacht, wie wir es jetzt nicht erleben werden, wie wir es jetzt sozusagen befürchtet haben, woraufhin du ja auch diese wöchentlichen kurzen Geschichten geschrieben hast oder den Roman, den Wahlroman geschrieben hast. Aber in unserem, also diese Personen wollten unbedingt genannt werden, weil sie eben über lange Zeit trotz ihres Engagements in der österreichischen Gesellschaft unsichtbar geblieben sind. Und da werde ich dann nachher noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber es ist ein klarer, also sozusagen bei uns besteht die Aufgabe, die Personen in ihren Erfahrungen möglichst gut zu repräsentieren und sie dann aber auch noch einmal rückzufragen, ob diese Repräsentationsform auch tatsächlich den Erwartungen entspricht. Also das ist ein Aushandeln von Figuren, die aber, also natürlich müssen sie auch abstrahiert werden und sogar noch viel stärker als in deinem Schreiben, weil in deinem Schreiben finde ich das Wesentliche, dass die Spannung entsteht durch die vielen Stimmen, die zusammenkommen, die Energie, die da plötzlich im Raum ist. Wenn ich das im wissenschaftlichen Schreiben mache, schaffe ich wahrscheinlich mehr Verwirrung als Klärung von sozialen Erfahrungen. Ja, also das ist so fast wie auf den Kopf gestellt. Ich mache aus dem Vielen und dem Chaos, dass wir natürlich, dem Messiness ist sozusagen ein Teil des ethnografischen Forschens, aber aus dem müssen wir herausziehen, einzelne Stränge und sozusagen eine Erzählbarkeit für soziale Phänomene ermöglichen, während du die aufeinander prallen lässt.
Ja? Ich mache Chaos, ja.
Genau, ja. Die Messiness
ja.
ist...
Ja. Und das ist so auch so einfach nicht. Zum Beispiel gab es kleine Vorfälle, wie es wurde eine Subvention zurückgenommen von der niederösterreichischen Landesregierung und ich habe das in den Wahlkampfroman eingebaut. Und die Frau, die das betroffen hat, hat verlangt, dass es wieder herauskommt, weil sie einfach da befürchtet hat, dass dann überhaupt nichts mehr für sie möglich ist. Und dann nehme ich das natürlich heraus, das ist ja ganz klar. Aber es ist nicht so, dass auch hier nicht Personen sich freiwillig zur Verfügung stellen. Es gibt eine große Scheu, in so einem Text aufzutreten. Was mich immer erstaunt, weil es ja sowieso, also erstens ist es relativ unwichtig. Das ist, ich weiß, ich mache es einfach aus. Das ist wahrscheinlich Psychohygiene, mehr oder weniger politische, dass ich das überhaupt mache. Aber es ist mir ein Bedürfnis und das erscheint auf meiner Homepage. Über Instagram wird ein Link verschickt. Das sind aber auch nur 300 Links, die da betroffen sind. Und dann weiß ich, dass zwei Leute es lesen. Und ich hätte nicht so viel Sorge. Aber ich finde es interessant, dass dann doch dem Text eine Aura verliehen wird, dass Personen doch lieber nicht vorkommen wollen. Aha. Und ich habe mit dem Vornamen Marwan zum Beispiel, habe ich alle Marwans, die ich kannte, gefragt, ob sie das stören wird, die Frage, wie ein Palästinenser in so einen Text kommt, ja schon in der Zeit, also es verschärft sich ja nur jeden Tag, einfach ein hohes Politikum ist und ich da überhaupt niemanden auch nur anrühren wollte. Und das sind die Dinge, die eigentlich mir mehr erzählen über die Zeit, die dann aber in einem Nebensatz in so einem Text drinnen sind. Der Nebensatz aber ist dann ist das, was die Erzählung ausmacht. Aha.
In der österreichischen Literaturgeschichte gibt es ja sehr viel Debatten um die Nestbeschmutzerinnen. Mhm. Hat dich das auch, also das interessiert mich jetzt wirklich auch, weil ich es nicht weiß, hat dich das auch betroffen, also hat dich das Schicksal auch ereilt? Was ja in sehr engen Zusammenhang steht natürlich. Ja.
Nein, das hat die Jelinek für sich beansprucht und da sitzt sie auch drauf, da kriege ich nichts davon. Das ist ein interessanter Vorgang, der überlegenswert ist, wieso das nicht der Fall ist. Ich glaube, dass diese andere Form, diese Kurzsatzprosa, die ja hier die Ellipsen nicht benutzt, sondern das ist richtige Erzählprosa und hat nichts mit der Romanprosa zu tun, beziehungsweise teilweise, ja gut, ich denke, dass es ein gewisses Potenzial dieses Ausrufs gibt und der ist einfach auf der Jelinek hängen geblieben. Aha. Und dafür hat sie auch den Nobelpreis und ich nicht und so ist das ziemlich gerecht aufgeteilt. Ohne Bitterkeit, bitte.
Nein, es ist mir nur aufgefallen, dass diese Debatte ja so quasi, es liegt auf der Hand, dass du da betroffen sein könntest in der.
Vielleicht ist es, da gibt es, also müssen Sie jetzt, vergleichen Sie jetzt mal mit der Schweiz, wie das bei Ihnen ist. Ich habe auf meinem Wikipedia-Eintrag wird immer von einem rechtskatholischen Gruppe mein Vater hinein reklamiert. Also ich bin ja jetzt schon ziemlich gediegen ältlich und immer noch wird mir mein Vater hineingeschoben unter dem Hinweis, ich hätte die Begabung von ihm gestohlen, mitgenommen heißt das. Und ich glaube, dass diese Bürgerlichkeit mich davor rettet. Das ist auch wieder auratisch, bin ich in dieser Bürgerlichkeit durch diese dauernde Festnagelung in diesem ÖVP-Bereich. Mein Vater war ÖVP-Politiker und übrigens christlicher Gewerkschafter, also sowieso noch das Akzeptabelste, aber es ist der Wikipedia-Eintrag, ich habe auch eine Zeit lang eine Person beschäftigt, das rauszukriegen. Und wir haben das also den Vater draußen gehabt und dann wurde er wieder hineinreklamiert. Das ist eine Gruppe, die Rechtskatholiken, die bei der Aula veröffentlichen. Das ist der rechtsradikalste Verlag in Graz. Und das ist schon ein politischer Vorgang, der da stattfindet. Das heißt, ich glaube, dass es mich in einer gewissen Weise in eine andere Region verschiebt und dass deswegen solche Anwürfe nicht kommen. Könnte ich mir vorstellen, ärgerlich. Mein Vater hat eine Autobahn durch die Wälder so legen lassen, dass das Stift Heiligenkreuz nicht davon betroffen war. Dafür hat er päpstliche Orden eingesammelt bekommen. Meine Eltern waren unglaublich, also die waren streng katholisch und sind sehr gerne zu dem Papst gefahren und haben sich das geholt. Meine Mutter hatte extra Schleier dafür und ich finde das auch anthropologisch interessant, weil es gibt ein Entkommen und ich habe solche Schleier nicht und führe ein schönes Leben. Aber trotzdem wird auf diesem Wikipedia-Eintrag dauernd daran erinnert, dass es diese Personen so gegeben hat, die ganz anders waren, als ich jetzt bin. Und ich glaube, dass das so ein Vorgang ist, der mich definiert in einer sehr unangenehmen Form.
Ja, und auch festschreibt, also sozusagen die patriarchale Ordnung kann absolut nicht verlassen werden, ja, nicht ja mal auf Wikipedia, oder? Ja, also da wird das immer
und
wieder
das scheußliche Foto dazu, bitte. Das kommt dann noch dazu. Aber gut, das kommt aus Schweden, das scheußliche Foto von schwedischen Dings. Wikipedia, Obermacher. Ja. So leben wir.
Ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht, also ich will nicht in Konkurrenz treten mit Marlene Strerowitz. Das ist, glaube ich, allen, die hier im Saal sind, sehr, sehr klar. Wenn wir über ethnografisches Schreiben reden, geht es ja auch sehr viel mehr um Phänomene, denen wir uns widmen. Und ich habe mich in meinem Buch Bewegte Zugehörigkeiten zum Beispiel damit beschäftigt, wie wir nationale Spannungen um die Jahrtausendwende verstehen können, habe das aber versucht mit transnationalen Praktiken zu verbinden, also politische Aktivistinnen anzuschauen, die nicht nur an einem Ort Politik machen, sondern über den eigenen Tellerrand hinaus, aus unterschiedlichen, in dem Fall in meinen Beispielen aus der Türkei kommend, auch die Politik dort sehr gut kennen und dann transversale Politik machen. Also ich wollte verstehen, warum trotzdem so klare politische Grenzen zwischen den Menschen aus der Türkei in Österreich fortgesetzt werden. Also vor diesem Hintergrund habe ich eine Forschung gemacht unter politischen Aktivistinnen aus der Türkei in Österreich, auch um von der Politik dieser Menschen etwas zu lernen, weil ich glaube, wenn wir von der Türkei etwas wirklich gut lernen können, dann ist es die Ausdauer und die Klarheit, in der sich die Menschen politisch positionieren. Also in der Schweiz habe ich oft erlebt, dass ich jemanden lange, lange kennen musste, bevor ich auch über politische Themen was in Erfahrung bringen könnte. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen in den paar Wochen hier sind, aber für mich hat es sehr lange gedauert, da auch wirklich...
Ich frage einfach.
Ja, nützt nicht immer.
Ja. Kommt auch nicht immer eine Antwort, das stimmt schon. Aber ja, aber wie gesagt, ich sause hier durch und dann bin ich wieder weg. Also so gesagt.
Ja, genau, wenn man das hier lebt,
natürlich. Muss ich vorsichtiger sein, natürlich.
Ja. Und ich bin aus der Türkei praktisch mit einem kurzen Zwischenstopp. Ich war 4 Jahre in der Türkei, dann ein kurzer Zwischenstopp in Wien und dann bin ich hierher gezogen. Und dann war das sozusagen diese Erinnerung an meine Forschung über eine Politik, die von der Türkei geprägt ist, einfach sehr spannend. Also das war für mich einfach was Interessantes.
Und was liest du uns jetzt vor?
Ich lese ganz kurz was vor von einer Frau, die eine Hauptfigur dieses Buches ist, die im Alter von 26 Jahren, 1985, nach Wien gekommen ist und die sich selbst darstellt als ein unerwünschter Niemand, der sie in dieser Stadt geworden bin. Sie sagt, ich war eine total sichere Frau, wie ich nach Wien gekommen bin. Ich habe mich zurückgewiesen gefühlt, in meine Schranken gewiesen. So, ich bin nicht von da. Und das hat mich unsicher gemacht in Österreich.
Sie war als Klassen- und Schulsprecherin daran gewöhnt, öffentlich zu reden. Und jetzt bin ich hier am liebsten ganz unsichtbar, sagt sie. Dafür hatte an der Universität immer wieder jemand Mitleid mit ihr. Ein Professor, der fand, sie solle vorne sitzen, damit er sie als Ausländerin sicher mit Sprachproblemen konfrontiert, besser verstehen könnte. Die Kolleginnen, die, wenn sie ihren Arbeiten in einem universitären Seminar vorstellte, stellten keine Fragen. Bei mir haben alle geschwiegen, sagt sie. Und ich habe das interpretiert und tue das immer noch als, ma, die Arme, die hat sich eh schon so anstrengen müssen. Viele Zuschreibungen, die mit ihrer Realität nichts zu tun hatten, konnte sie zu Beginn nur fassungslos hinnehmen. Egal, wie du dich einbringst, wie gut oder schlecht du bist, das hat ja mit deiner Realität null zu tun. Das ist sein Bild, was er hat, und du kannst es nicht ändern. Immer wieder berichtet Nihal über ihre Irritationen, wenn sie für ihre Bildung, die ihr so selbstverständlich war, bewundert. Wenn ihr Türkischsein wegen ihrer Kleidung angezweifelt oder ihr Name zum wiederholten Mal, sie möge verzeihen, vergessen wurde. Die Waldheim-Affäre, das Gedenkjahr 1988 zur Erinnerung an den Anschluss an Hitler-Deutschland vor 50 Jahre zuvor und die Seminare mit auf der Philosophie haben ihr Interesse am Nationalsozialismus geweckt. Es gab für sie plötzlich kein anderes Thema mehr. Gunther, ihr späterer Mann, beschäftigte sich mit seinem Vater, eben diese typische deutsche Geschichte. Nihal setzte sich mit anderen Fragen auseinander. Wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich mir, diese Besessenheit, die ich hatte, hat natürlich zu tun gehabt damit, wie ich mich hier gefühlt habe. Also diese Ausgrenzung habe ich natürlich gespürt, die damals noch als Ausländerfeindlichkeit bezeichnete Haltung hier. Und ich habe, glaube ich, krampfhaft nach etwas gesucht, was meinem Ärger über diese meine Ausgrenzung legitimieren kann. Nämlich, sondern jetzt ganz plump, diese Österreicher sind sowieso fürchterlich. Na schau bitte, was die da gemacht haben. Und immer wenn ich etwas Neues erfahren habe über die Literatur, über Filme und so weiter, na siehst du, so brutal, noch brutaler. Also die waren schrecklich, also ganz normal, dass sie auch jetzt so sind, zu mir. Damals verdiente sie ihr Geld mit Babysitten, Stricken und Putzen, was schlecht bezahlt und mühsam war, aber sie erzählte von diesen Arbeiten weder als eine besondere Leistung noch als eine besondere Erniedrigung. Sie zog diese Jobs aufgrund ihres Alters einer Unterstützung durch die Familie vor. Sie kam aus einer sehr wohlhabenden Familie. Und ich habe in der Nacht geträumt, also sie hat gestrickt und hat dann in der Nacht geträumt, der Pullover war ein hässlicher Pullover, aber ich musste ihn nach einem bestimmten Muster, blau mit einem Zopf, vorne silbergrau, schrecklich. Ich habe in der Nacht geträumt, dieser Pullover, den hatte ich an. Und so winzige Figuren, das waren Juden natürlich. Ja, im Traum sind die da geklettert, auf dem Zopf, sind wieder runtergefallen und hochgeklettert. Diese Erfahrung und Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und ihre Erfahrung von Diskriminierung, Ausbeutung und Ausgrenzung als Ausländerfeindlichkeit wurden allmählich zu einem Albtraum für sie. Nach diesen Erfahrungen zeigte Nihal ihren Gästen aus der Türkei nicht mehr Schönbrunn und seine Parks, sondern Mauthausen und die Todesstiege. Das Kapitel heißt auch Der Verlust von Schönbrunn.
Jetzt sag mal, aufgrund welcher, wie bist du zu dieser Information gekommen? Das klingt ja nach einem sehr langen Forschungsprozess, genau.
Ja, also es gibt Leute, die würden sagen, das kann man ja einfach schreiben, das ist ja eine biografische Erzählung. Es ist ein bisschen mehr Aufwand, also ich habe Nihal vor dieser Forschung nicht gekannt. In der Zwischenzeit ist mir die Ehre erteil geworden, dass ihr wurde das Ehrenkreuz der Stadt Wien verliehen, also in der Zwischenzeit nach einer sehr harten, langen Durststrecke, und ich konnte dort die Ehrenrede halten. Und das ist sozusagen das Ergebnis einer langjährigen Kooperation, die angefangen hat mit einer gemeinsamen Geschichte in der aktivistischen Bewegung um Zuwanderung aus der Türkei in Österreich. Also wir haben beide in Vereinen gearbeitet, die sich um diese Fragen gekümmert haben, und sie war dann sozusagen eine Person, mit der ich einfach extrem gut in Austausch gekommen bin.
Und hast du das, ist das jetzt das Ergebnis des gesamten Vorgehens in der, also der aller Umstände, oder hast du Interviews speziell gemacht, oder also wie schaut das richtig praktisch aus?
Ja, wir werden dann aber noch zurückfragen. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir viel teilnehmende Beobachtung machen, mit den Leuten zusammen sind, herum, hanging around, hanging out. Also es geht darum, die Beziehungen tatsächlich zu leben, gemeinsam zu Veranstaltungen zu gehen, auch gemeinsam Podien zu bestreiten und so weiter. Und es kommt aber dann der Moment, wo ich in diesem Buch, das gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ob man dann tatsächlich auch Interviews durchführt oder nicht, hängt vom Material ab, dass man für diese Fragen, die man hat, sucht. Ich habe aber vorgehabt, biografische Forschung zu machen, und das ist ein Teil dieses biografischen Interviews, das, glaube ich, insgesamt 6 Stunden gedauert hat, wo es um sehr viele Details, also wir erfahren darin, dass sie in der Türkei auch sehr unterschiedliche Hintergründe hat, also eine laizistische Mutterseite, wo der Großvater die Statistik der Türkei begründet hat, und die Vaterseite Händler waren, die schon auf der Großmutterebene mit Marseille viel zu tun hatten. Die sind ständig zwischen Frankreich und der Türkei, typisch osmanisch sozusagen, auch unterwegs gewesen. Das war überhaupt keine, also die ist in der Nordosttürkei in Trabzon geboren und hat aber dann sozusagen ein Leben, eine Geschichte in der Familie, die sehr breit und umfassend war. Und durch die biografische Erzählung können diese verschiedenen Versatzstücke, die ich gelernt habe, zusammengestellt werden. Aber was mich ja am meisten interessiert hat, war dann die Praxis der Politik. Und das wäre dann noch einmal ein eigener Abschnitt, wo sie dann darüber erzählt, wie sie 1999 nach den Erfahrungen von Rassismus, die losgegangen sind mit Solingen und Mölln, viele erinnern sich noch dran, 1993, 94, und dann aus diesen Erfahrungen von Rassismus sie auch weiter geschaut hat, ja genau, dann hat der Golfkrieg angefangen, und da ist sie stundenlang nur auf einem roten Sofa gesessen und hat geschaut, wie Bagdad bombardiert wurde, und das Gefühl gehabt, das wiederholt sich. Dieser Rassismus wird nun auch auf einer globalen Ebene ausgetragen. Und schließlich hat sie dann nach den Briefbomben, die Briefbombenattentate in Wien 95, 96, das hat sie dann dazu gebracht, wirklich ganz aktiv in die Politik einzusteigen. Und da hat sie dann sehr viele Dinge in Frage gestellt, zum Beispiel die antirassistische Bewegung. Also sie war sehr unbequem. Sie hat alles in Frage gestellt, was normalisiert war, auch den Antirassismus. Und ich glaube, das sind einfach Persönlichkeiten, die, also ich möchte noch ganz kurz eine Geschichte erzählen. Wir haben dieses Buch vorgestellt, und das hat Isolde Karim moderiert, und Nihal war im Raum. Und wir haben darüber diskutiert, wie diese verschiedenen Figuren eben politisch relevant geworden sind. Und Isolde Karim hat gefunden, was für eine arme Frau. Und das war dann schon wieder, ma, die Arme. Und sie ist total im Publikum gesessen, konnte nicht sozusagen, wollte sich nicht outen. Aber das war so für sie dieser Rückschlag. Aber in der Zwischenzeit kam es dann sozusagen, also sie hat jetzt die Ausstellung in Österreich zur Erinnerung an die Briefbombenattentate gemacht, unter dem Titel Man will uns ans Leben. Also sie hat sich und hat das goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien bekommen. Also sie hat sich wirklich da durchgearbeitet, und ich finde, solche Personen bräuchten einfach mehr Beachtung, und wir lernen einfach von diesem transnationalen Leben, weil sie lebt nicht nur in Österreich, sondern eben zwischen den Welten.
Genau. Ja, aber da haben wir jetzt den schönen Gegensatz von dem Besonderen und dem Allgemeinen. Also mein Begehren in diesem Wahlkampfroman, in einem normalen Roman, würde das natürlich genauso das Besondere der Fall sein, wobei ich natürlich das Besondere auch wieder da flachlege. Also die Person wird besonders behandelt oder bekommt besonderen Raum, aber ist auch relativ eben und antiauratisch. weil die Aufgabe der Literatur von meinem Standpunkt aus nicht das Heldinnen erfinden ist, weil die gibt es eben wirklich und dann ist das berichtens notwendig, aber nicht jetzt eine Heldengeschichte, beziehungsweise werden ja, bleibe ich ganz natürlich ganz streng in meinem Raum. Also ich würde jetzt keine Migrantengeschichte schreiben mit einer Migrantin im Mittelpunkt, weil das eine Migrantin schreiben muss oder jedenfalls oder schon ein anderer Lauf sein. Und das könntest du machen, indem du diese Forschung mit dieser Forschung die Person umgibst und damit in der Wirklichkeit bleibst. Und ich, die mich meinem allgemeinen, besonderen widme, weil das für mich das Politische ist. Und da bleibe ich sozusagen bei meinem Leisten, dass es um das Schicksal von Basisschicksale geht und nicht um heldisches oder herausragendes, weil für mich das Demokratische natürlich genau diese Basisgeschichte ist und in einem Wahlkampfroman, alle, die wählen können, in der Konstellation können aber gar nicht mal alle wählen. Das ist ja auch wichtig, dass das ins Leere geht, die Politisierung, außer Christine, die beschlossen hat, bei den Kommunisten mitzumachen. Was eins dieser Probleme der Linken ist, sind ja die Benennungen und die Geschichte der Benennungen. Und die österreichische kommunistische Partei, KPÖ, hat sich nicht umbenannt und es wird vermutet, dass sie deswegen auch nicht ins Parlament gekommen ist, dass das so ein Hindernis ist. Aber jedenfalls die Geschichte, dass der Vater sagt, meine Tochter nennt sich nicht Kommunistin, das ist auch eine Geschichte, die es wirklich gibt. Also das brauche ich gar nicht erfinden. Das läuft, also das fliegt auch in der Luft herum ein bisschen.
Ja, das ist ein altbekanntes. Also wenn man nicht konform bleibt, dann ist man ganz schnell als Kommunistin auch abgestempelt. In der Zwischenzeit hat aber die Kommunistische Partei in Österreich doch so gute Erfolge, dass wir das auch ein bisschen fast wie feiern kann, weil es eine alternative Politik tatsächlich darstellt derzeit. Also ich finde das sehr interessant, dass die Kommunistin auch bei dir eine sehr...
Ja, die Jüngste ist die Kommunistin.
Genau, eben. Also so eine sehr
im Widerspruch zu dem Vater, der ja offenkundig nicht mehr bei der Mama wohnt und aber wieder zurück will. Also diese Verwerfungen, die wir alle kennen.
Ja, ich wollte nur noch sagen, also mir geht es natürlich nicht darum, so Cinderella-Geschichten aus den Biografien zu machen. Da gibt es natürlich ganz viele kontradiktorische Subjektpositionen, nennen wir das. Also wenn so gleichzeitig Überordnungen und Unterordnungen da sind. Also das ist jetzt bei ihr, ist das in eine sehr positive Geschichte übergegangen als Erfahrung. Aber mir geht es dann schon um den politischen Kampf, den die führen. Und natürlich muss sie auch, wenn sie zum Beispiel den Nationalsozialismus anschaut, dann stolpert sie im ersten Buch, das sie liest, auch über den Genozid an den Armenierinnen. Also das lässt sich nicht trennen und die hat genauso wenig in der Türkei über Armenien gelernt, wie ich in meiner Schule noch, also stellen Sie sich vor, in meiner Schule noch über den Nationalsozialismus. Also wir haben aufgehört nach dem Zerfall der Monarchie. Und das ist ein typisches österreichisches Schicksal, das jetzt überwunden ist, denke ich, in den Schulen zumindest, nicht in den
Also eine Umfrage 99 hat ergeben, dass 75% der Österreicherinnen und Österreicher den Holocaust anerkennen, dass der in der Geschichte so steht, dass alle sagen, ja, das war so. Und das ist das hauptsächlich bei den Jugendlichen und aber nach wie vor. Und das ist ja etwas, was wahrscheinlich hier genauso das Problem ist, wie wird das unterrichtet? Das kann sehr hoppatatschig sein und schwierig. Und da gibt es nicht genug Auseinandersetzung, finde ich, über die Frage, wie Retraumatisierungen vermieden werden können, die zu nichts führen, außer zur Rechtsradikalität meistens. Ne?
Also auch die Geschichte der österreichischen Involviertheit ist ja so lange nicht aufgearbeitet worden. Also im österreichischen Parlament war in der ersten Sitzung nach der Wiedereinberufung des Parlaments war der wichtigste Satz, na, das schieben wir jetzt mal auf die lange Bank. Also das war der Umgang sozusagen mit der Verantwortung Österreichs. Das wurde mal auf die lange Bank geschoben und hat dann ja auch bis 1992 oder 93 gedauert, bis die öffentliche Entschuldigung durch einen Bundeskanzler kam, sozusagen die das Verbrechen und die Beteiligung an dem Verbrechen Österreichs auch staatlich anerkannt hat.
Ja, wie immer ist es darum gegangen, dass die Täter langsam aussterben. Das ist leider eines dieser geschichtlichen Phänomene, dass es immer erst besprochen werden kann, wenn dann niemand mehr da ist. Was übrigens wieder zu meinem Wikipedia-Eintrag zurückführt, mein Vater war mit dem Waldheim befreundet, der in Baden wohnt, und das hat auch dazu geführt, dass nun die Beobachtung meiner Person in eine besonders also scharfe mit scharfen Linsen gemacht wurde, weil also meine Position damals vollkommen, also auf der Seite der Gegner vollkommen war und es zu Familienszenen der schlimmsten Sorte gekommen ist. Und das hat sich aber dann eben in diesen Vereinen weitergeschrieben. Das war dann, also das wurde sehr genau beobachtet und hat, also führt zu dieser seltsamen Tochterschaft, in der ich gefangen werde. Mhm. Ja, was ich interessant finde, dass offenkundig das Material riesengroß sein muss, um einen Satz schreiben zu können.
Du meinst es beim ethnografischen Schreiben?
Ja. Na, bei mir auch, aber es ist, genau. Anordnung.
Das verbindet uns dass es sehr viel Recherchen und Auseinandersetzung braucht, bevor man etwas über jemanden sagen kann, weil einfach im Mittelpunkt die Verantwortung steht. Also es ist eine ethische Herausforderung und eben eine Frage der Verantwortung, wie wir durch die Repräsentation auch Themen behandelt sehen wollen. Also es geht ja nicht um die Figuren selber, sondern es geht um die Möglichkeit, Themen so zu behandeln, dass Menschen darin agieren können und diese aber dann nicht zu Schaden kommen. Also das Do No Harm ist bei uns so ein ganz übergeordnetes Siegel der Notwendigkeit, aber ich denke, das drückt es nicht so richtig aus. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir verantwortlich sind, dass den Menschen nichts passiert. Aber wir müssen die Figuren ja dann so schreiben, dass sie diese politischen Themen auch in einer Form repräsentieren können. Und natürlich gehen wir, also das, was wir sagen können, kommt vom Material. Und ich glaube aber, das scheint mir, wenn ich deine Texte lese, doch sehr ähnlich, dass sehr viel von dem du herausnimmst von den Alltagserfahrungen und das in eine literarische Sprache verwandelst.
Naja, ich habe wahrscheinlich, was du mit also über Wissenschaft machst und über das Wissenschaftsvermögen, Können, Strukturen, gibt es eine Instanz Autorschaft. Und die trägt diesen Datensatz. Und der Datensatz ist natürlich alle Leben, die damit verbunden sind. Und das ist gewusst gefühlt, also das ist entworfen. Ich kann jetzt nicht die Biografie von einer Figur bis ins Kleinste, also ich schreibe sie nicht auf, aber ich könnte. Also ich weiß, wo diese Figur aufgewachsen ist, wie das ausschaut, wie die Eltern waren. Das muss alles da sein, sonst geht das nicht. Aber es ist dann auch so gedacht, dass diese Figur Selbstständigkeit bekommt. Und das ist die Form des Schreibens. Das ist jetzt bei diesem Wahlkampfroman ganz das Gegenteil. Das ist die reine Manipulation. weil es ja darum geht, diese Themen durchzubringen. Also das ist jetzt, das muss zwar glaubwürdig sein, also es geht jetzt nicht in fantastischen Wolken vor sich, obwohl das manchmal vielleicht auch lustig wäre und das werde ich das nächste Mal auch machen, aber weil es ja auch zu langweilig ist so jetzt langsam, aber das ist, ich vergewissere mich der Themen und der Richtigkeiten dran. Also ich habe ganz offenkundig ein sehr großes Begehren, dass die Welt schön und gut ist. Und dem schreibe ich zu. Und das ist jetzt hier, die sollen alle da in Frieden und es sollte besser werden und deswegen muss besprochen werden, was falsch ist. Bei einem Roman ist das natürlich ganz anders. Die Romanfigur ist dann frei. Das entwickelt sich. Und das entwickelt sich natürlich entlang jetzt meiner Möglichkeiten, was mein Lebenswissen ist und daraus, und das ist mittlerweile ja, ich weiß nicht, 18 Roman. Keine Ahnung, das ist ein Romanwissen und das arbeitet jetzt mit dem Material und macht das. Das ist auch jetzt schon langweilig geworden, deswegen habe ich jetzt im letzten Roman wieder mehr mich in diese Figur hineingedacht, weil ich mit New York mich beschäftige, der kommt im Mai heraus und ich dieses Leben in New York von mir aus jetzt beschreiben wollte und nicht eine Figur finden, die da durchgeht, was normal der Fall wäre. Und das ist eigentlich anstrengender als eine erfundene Figur, weil das ist auch für mich spannend, was da jetzt weiter passieren wird, während wenn ich da selber bin, weiß ich ja alles. Und so gesehen bin ich froh, dass der jetzt fertig geschrieben ist und wende mich wieder der reinen Fiktion zu, weil das auch natürlich lustvoll ist. Das ist wahrscheinlich ein Widerstand gegen diesen Vater und seine Welt ist einfach, es ist das Befriedigendste, was ich kenne, ist genau dieses Auskommen in diese Figur und das ist dann auch Freiheit für mich, und aber die Figuren haben auch Freiheit und da ergibt sich für mich dann etwas, was ich jetzt ein bisschen demokratisch mir vorstelle, was wie immer eine sehr beengte Sache ist, weil wir ja immer nur von uns ausgehen können, aber darin, glaube ich, ist es ehrenwert.
Ja, es ist eine Kommunikation sozusagen, ja, die da stattfindet. Ja. Ich habe mir nur gedacht, vielleicht gibt es ja auch Fragen aus dem Publikum, dass wir mal kurz so eine Runde machen könnten, bevor wir dann nochmal schauen in eine weitere Textpassage.
Und zwar, mir würde interessieren, wie Sie dazu gekommen sind, aus dieser Wissenschaft Literatur zu studieren und dann zu schreiben, als diese Erzählungen, die Sie machen, schreiben. Sie kommen ja aus einer Familie, die patriarchalisch und bürgerlich, und trotzdem benutzen Sie dann diese Literaturtexte eigentlich, um auch Politik zu bewirken. Was hat Sie dazu bewirkt, dann zu diesem Studium und Literatur?
Das ist die Frage, die ich natürlich nicht beantworten kann, weil das wahrscheinlich so komplex ist. Ich war diese Schülerin, die immer gut gesprochen hat, die immer gut geschrieben hat. Ich war eine sehr schlechte Schülerin und habe nie die Aufgaben gemacht. Das war der einzige, ein reiner Widerstand. Also Widerstand beginnt da schon in sehr frühen Zeiten und habe dann aus Lernheften Aufsätze vorgelesen hatte diesen Ruf, das könnte ich. Das sagt ja noch nicht, dass du es wirklich kannst. Ja, würde ich auch in Frage stellen. Jedenfalls war dann die Geschichte, dass gemeint wurde, ich sollte Jura studieren und habe das auch 2 Jahre gemacht. Ich habe die erste Staatsprüfung bestanden. Übrigens war Jörg Haider schon der gleich alt ist wie ich, die wissenschaftliche Hilfskraft, die meinen Aufsatz zur Staatsrechtslehre verbessert hat. Und nicht freundlich. Aber ich habe dann ein Riesenproblem. Ich glaube, das ist eine dieser ersten Krisen, die uns ja alle betreffen und die uns so weiterbringen, auch wenn sie sehr grauslich sind. Ich konnte mit dem Strafrecht zum Beispiel, konnte ich nichts anfangen. Niemand hat mir gesagt, ich sollte das lernen wie eine Fremdsprache. Das wäre der Rat gewesen, den ich gebraucht hätte. Ich habe versucht, das Rechtsdeutsch, das jetzt im bürgerlichen Gesetzbuch aufgehoben ist, als Realität zu nehmen. Und das geht nicht. Und ich bin total gescheitert. Und hatte aber vorher schon ein Jahr in Italien studiert und habe Italienisch gelernt gehabt und da ein bisschen Theaterwissenschaft. Das war mir aber dann zu dünn. Und dann habe ich in einer Wolte, die wir auch wieder analytisch gegen den Vater gerichtet auslegen können. Mein Vater ist im Russlandfeldzug schwer verwundet und hatte nur einen Arm. Und ich habe nun Slawistik studiert, also die Sprache seiner Peiniger. Könnten wir jetzt so interpretieren. Und ich habe dann Slawistik studiert und eine Dissertation geschrieben und war glücklich. Also einer der glücklichsten Zeiten meines Lebens ist dieses Institut in Wien, und das ist halt ein Glück, und ich wünsche allen Personen solche Phasen im Leben, also eine Gruppe anzutreffen, die wirklich wollen, dass du verstehst, was da gefragt ist, die hohe Ansprüche stellen und die auch was weitergeben. Und das war gerade das Slawistische Institut in den 70er Jahren, war ja auch das in Wien das einzige, das irgendeinen Anspruch an Textbegriff hatte. Damals ist noch alles Nazi-Geschichten geschwommen. Roland Barthes ist noch nicht den Weg nach Wien gefunden gehabt. Es war eine absolute Katastrophe. Und da hatte ich dieses Glück, die formalen Schulen der Literaturkritik aus Russland, Polen die gelehrt zu bekommen, eine marxistische Auslegung und aber auch den ersten strukturalistischen Ansätze, sodass ich ausgerüstet wurde mit einem Textverständnis, das unglaublich hoch war. Und das aber auch mit einer Achtung der Person verbunden war, weil das ein sehr kleines Institut war. Mein Professor hat das Igor-Lied ausgeschrieben gehabt, und ich habe ihn als eine Übung, und ich habe mich da gemeldet und ich war die Einzige, und er hat ein Semester lang mir dieses Igor-Lied übersetzt und interpretiert, und ich glaube, der Mann war wahnsinnig müde und er hat schon fast selber, also er hat es gemerkt, dass es so, es hat es jeden Mittwoch um 16 Uhr war der da, und das sind diese Achtungsbezeugungen, die eine Person charakterlich wachsen lassen, und das ist großartig. Und dann wollte ich Professorin für Slawistik in Oxford werden, weil das ist so der Chimborazo für Slawistik gewesen zu der Zeit. Das hat sich geändert durch die Eröffnung des Ostblocks oder wieder Verschluss des Ostblocks, das ist ganz durcheinander gekommen. Und dann gab es aber eine Lebenskrise, die mich sowohl mein Triebschicksal wie mein Klassenschicksal gekostet hat, und ein Zusammenbruch einer Form, wo ich dann diese rigorosen, das war noch nach der alten Studienordnung, einfach nicht machen konnte. Ich konnte nicht zu diesen schwarzberockten Männern, so nett sie waren, gehen und eine Prüfung ablegen. Das fällt so in diese Zeit. Und danach habe ich begonnen, Gedichte zu schreiben. Und so ist das, wie wir herumgeworfen werden.
Das Handbuch gegen den Krieg, ich finde das so etwas Schönes. Ich habe so wirklich dicht und also so viel Weisheit und friedenspolitisch Relevantes gelesen. Und meine, das war 22, haben ja. Sie das ja geschrieben.
Ukraine.
Was ist seither geschehen in Ihnen? Zwischen Ihnen und der Welt, wie sie sich heute darstellt, das würde mich, wenn Sie können und wollen, dazu
etwas sagen. Ja, ich bin ja alt genug, alles erzählen zu können. Das ist wirklich, nein, das ist wunderbar. Also ich brauche da gar nichts mehr, keine Rücksicht nehmen. Ich habe das Handbuch für die Liebe geschrieben als Weiterführung. Und das ist schon sehr ernst, diese Begriffsklärungen. Ich bin ja in keinem Wort sicher. dass ich schreibe, weil ich weiß, wie belastet alle diese Worte sind. Und dann war dieser begriffsphilosophische Ausflug einmal in den Krieg, war ja damals einfach auch wieder für mich, nur ich habe das für mich geschrieben, um mir klar zu werden, weil erinnern wir uns, dass es Kriegsbegeisterung gegeben hat in einem Ausmaß wie jetzt immer noch, die mir völlig unverständlich ist. Und ich wollte mich einfach vergewissern, was das wirklich ist, wenn Krieg gesagt wird. Und daraus ist das dann entstanden. Und ist ja auch zuerst in einem kleinen Verlag erschienen, bis es dann bei Fischer dann untergekommen ist. Aber das Ergebnis dieser Erkenntnis, dass nichts je die Frau vorgesehen hatte in allem, was wir tun und denken. Und das kann ja auch dazu führen, und das führte ja auch teilweise dazu, sich nicht nur ausgelöscht zu fühlen, sondern auch auslöschen zu wollen, weil es gibt Augenblicke, in denen diese Erkenntnis ein Ausmaß annimmt, du kennst das sicher auch, das so unerträglich ist, diese Subalternität, diese Mitgedachte, in der wir da leben müssen, dass es einfach nicht auszuhalten ist. Aber das überwinden wir natürlich elegant und machen das dann uns praktisch für das, was wir tun.
Mich hat das natürlich jetzt an die Universität Wien erinnert, und die hat uns allen, also bis in die 1980er Jahre war das ein geschlechterforschungsfreier Raum, wie aber fast alle Universitäten im deutschsprachigen Raum. Also es war keine Ausnahme diesbezüglich. Aber was doch sehr erstaunlich war, ist, dass es einfach extreme Ausschlussmechanismen noch gegeben hat. Also meine Dissertation ist zum Beispiel zurückgeworfen worden mit dem Argument, dass solange, und damals war der Streit eben nicht um den Genderstern, sondern um das große I, und es hat geheißen, solange ein großes I in meiner Arbeit steht, wird diese Arbeit nicht angenommen. Also es war so banal. Man müsste fast grinsen aus heutiger Perspektive. Aber
das, nur um es zu beschreiben, das ist jetzt 20 Jahre später. Ich hatte in 73 eine eigene Frauenliste für den Hochschülerschaftszentralausschuss und habe auch Mandate gewonnen damals. Da gab es mal so eine selbstverständliche Phase. Da waren alle also da war das neu und toll. Und das hat sich dann gleich wieder verflacht. Da muss ich jetzt aber auf mein Lieblingsthema zu sprechen kommen. Meine kleine Gruppe, das war damals noch eine halbbürgerliche Gruppe. Also ich habe einen langsamen Weg ins linke Eck genommen. Da bin ich aber jetzt wirklich weit draußen. Aber das geht auch langsam besser, als sich hineinzuwerfen, weil dann ist es aushaltbarer. Aber Kreisky war ja zu der Zeit Bundeskanzler, und der hat das benutzt, und ich muss heute lachen, weil er uns eigentlich benutzt hat. Wir haben Drittelparität an der Universität verlangt und haben das UG 75 durchgekämpft. Wir haben das erreicht, und die Universitäten hätten demokratisch organisiert werden müssen. Und das wurde von den ÖVP-Professoren unterlaufen und 93 zurückgenommen. Wir könnten ein Paradies der Demokratie sein, weil jedes Institut hätte einen anderen Stil entwickelt, hätte eine andere Form. Wir wüssten, was Demokratie ist. Wir hätten das gelernt. Wir hätten uns durchgemüht und das erobert. Und das ist die Chance, die ich eigentlich in Österreich jeden Tag bedauere, weil das ist nur diese kleine Macht in diesem akademischen Bereich, statt sich als Experimentierfeld, was Akademia sein sollte, zu geben, wurde eine ganz enge, kleine Vorgangsweise genutzt, und 93 nahm dann der damalige Unterrichtsminister Buseck das zurück. Die Katholiken haben auch da gewonnen, und ja.
Das, aber es ist eine total interessante Zeit, weil wir haben natürlich in dieser Phase gegen die Einführung des OOG 93 gekämpft, vor allem, aber es war sehr zwiespältig, weil es ja um die Autonomie der Universitäten ging, und die marginalisierten Gruppen hatten dadurch eine Möglichkeit, direkt Kontakt mit dem Ministerium zu haben und quasi die Uni auszuspielen. Und das haben wir als externe Lektorinnen, also als Wissenschaftlerinnen, die nicht im Kanon platziert waren, weidlich ausgenutzt. Also wir haben dann immer wieder direkt dort, wie dann das auch wieder SPÖ geführt war, das kam ja dann nach Bussek, ja. Gab es wieder mehr Möglichkeiten, auch feministische Anliegen in diese Debatte reinzubringen. Also es war ambivalent, es war nicht geradlinig, die Rücknahme. Ich verstehe aber, was natürlich mit der Rücknahme des UOG 75 passiert ist und damit auch die Türöffnung für eine Neoliberalisierung der Bildungspolitik in Österreich. Also das war die Zeit.
Nee, es wäre Bologna nicht möglich gewesen und das könnte sich auch gut ausgewirkt haben letzten Endes.
Also, ja, ja. Also ich so sage nicht, dass ich wollte ja, genau das Gegenteil
ja, ja,
sagen.
Ja, ja. Nein, das ist ja klar, dass dann andere Interessenslagen vorliegen, aber das Gesetz wurde ja nie implementiert. Mhm. Es ist ja nicht gelebt worden und damit war die Rücknahme eigentlich logisch, aber und die Wahrheit. Also es war die Wahrheit, dass es das nicht gegeben hat. Aber es wurde eben nicht, gab keinen Wunsch auf Demokratie. Und das ist meiner Meinung nach schon eine Sünde. Also da bleibe ich katholisch und sage, das ist eine Sünde.
Aber da könnten wir jetzt sehr schnell auch in die Gegenwart springen und dann auch mit, glaube ich, deiner Lesung noch einen Schritt weitergehen. Aber ich denke, das ist jetzt doch sehr zugespitzt, noch einmal zu diskutieren, nämlich was die Universität für ein Ort ist, ob dort eben wirklich kritische Stellungnahmen möglich sind, also ob es ein Ort des Streits ist und wo tatsächlich kontroverse Positionen auch in ganz schwierigen Zeiten möglich sind oder nicht. Wir kämpfen an der Universität Bern durchaus mit der Herausforderung, wie politisch eine Universität sein darf. Es gibt dazu jetzt Veranstaltungen, die von der Rektorin selbst initiiert werden, um das einfach breiter zu debattieren. Wir hatten natürlich auch den Polizeieinsatz bei den Besetzungen der Universitäten und das hat alles sehr emotionale Dynamiken ausgelöst und ich denke, es geht um diese Frage, was an Universitäten tatsächlich passieren kann. Also was kann man auch öffentlich zu diesen ganzen Erfahrungen sagen und wie gehen wir mit Kontroversen und mit auch zugespitzten Positionen an Universitäten um und wo soll gestritten werden, wenn es nicht an den Universitäten passiert und wo soll auch die Politik reflektiert werden und kritisch reflektiert werden, wenn es nicht an den Universitäten passiert. Also das sind Themen, die, glaube ich, sehr in der Gegenwart genauso relevant sind, wie sie eben in unserer Geschichte immer wieder explodiert sind oder relevant geworden sind. Also wir haben diese Debatten immer wieder zu führen gehabt und jetzt auch, denke ich. Ich habe auch den Eindruck, dass wir aufgrund der Zeit vielleicht nochmal uns in deinen Text, den ich einfach sehr schön finde, den Abschluss dieses Wahlromans, dass wir da nochmal reinschauen und schauen vielleicht, ob wir eine abschließende Runde für eine Diskussion noch machen wollen oder vielleicht auch einfach schließen und das mitnehmen, was in diesem Text uns nochmal gegeben wird. Aber wenn er lang ist, dann wird das der Abschluss sein. Da gibt es aber noch eine ganz dringende Frage, habe ich den Eindruck. Ja. Und den informellen Austausch werden wir dann nützen, genau.
Okay. Das ist jetzt das 10. Kapitel, also das sind 10 Wochen, in denen die gesamte Arbeit auf diese kleinen Seiten orientiert ist. Man kann dann doch ein bisschen was daneben tun, aber das ist schon, ich bin immer erstaunt, wie komplex da gedacht werden muss. Kapitel 10. Das kommt von dem strengen Covid-Kindergarten. Weil dieser Kurzkanzler alles falsch gemacht hat, müssen wir uns jetzt mit dem Kickl herumschlagen. Und wir. Also Kurz ist der Ex-Kanzler und Kickl ist der Rechtsradikale. Hannes schält Erdäpfel. Und wir haben wieder keine Chance, fällt Christine im Patzig ins Wort. Sie sitzt auf der Küchenbank und beißt in einen Apfel. Tilly schält eine Zellerknolle. Es ist bestürzend, dass die Impfzahlen doch wirklich Auskunft über die Anzahl der FPÖ-Wähler geben. Wer sich nicht impfen hat lassen, der wählt jetzt die FPÖ. Tilly schüttelt den Kopf. Das ist rein emotional. Sie beginnt den Zeller zu schneiden. Und deshalb männlich, sagt sie und holt das große Messer, um besser schneiden zu können. Was meinst du damit? Fragt Samira. Sie sitzt neben Christine und sucht etwas in ihrem Handy. Dass Männer nur emotional entscheiden, dass die Krise des Mannes darin besteht, dass nicht mehr so viel zu entscheiden ist, für die. Weil die Frauen damit beschäftigt sind, das Geld für ihre Kinder und sich zusammenzukrallen und deshalb nicht zur Verfügung stehen, nicht zur Verfügung stehen wollen, weil sie erschöpft sind. Das kannst du dich nicht auch noch von so einem Kerl beherrschen lassen, selbst wenn du wolltest. Deshalb wollen doch 47% der westlichen Personen keine Kinder haben. Die ganze Sache, so eine Männerego pflegen, wenn du selber nur noch dahin kriegst. Tilly stellt Wasser auf, salzt es und wirft eine halbe Zitrone hinein. Nein, murmelt Samira, das mit den Impfzahlen meine ich. Christine beißt in den Apfel. Die Anzahl der FPÖ-Wähler stimmt ziemlich genau mit den Zahlen von denen überein, die nicht zum Impfen gegangen sind. Jedenfalls ist das in Niederösterreich so. Christine steht auf, um den Apfelputzen in einen Bio-Abfall zu werfen. Die Austriazismen, da freue ich mich sehr, weil in den Romanen muss ich sie teilweise zurücknehmen, weil sie nicht verständlich sind. Gut, das kennen Sie aus der Schweiz aber auch. Sie stellt sich neben Tilly an die Arbeitsfläche. Sie zeigt auf die Zellerscheiben. Und die panierst du einfach wie ein Wiener Schnitzel? Tilly nickt und wirft die Zellerscheiben ins kochende Wasser. Mit dem Erdäpfelpüree wird das Tilly Sonntagmittagssause, lacht Hannes und wäscht die geschälten Erdäpfel. Weißt du, das kann der Marwan dann auch essen. Tilly holt die Eier aus dem Eiskasten. Dann sehen wir den endlich einmal wieder. Christine hat den Apfelputzen doch gegessen und nur den Stängel in den Bioabfall geworfen. Tilly schlägt Eier in einen Teller und holt das Salz. Weißt du, mit der Tagesklinik, das ist wie ein Beruf und er ist dauernd müde, sagt sie währenddessen. Es ist ein Glück, dass er da jetzt hingehen kann. Jetzt müssen ja auch die Leute im Libanon flüchten. Und die Sache mit den Pagern, wir Kriegsüberlebenden, also ich, die Retraumatisierungen, die stapeln sich. Schlafen kann ich nicht, erzählt Samira, während sie auf ihrem Handy herumtippt. Christine seufzt. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn eine Wahl nur mit diesen Gefühlen entschieden wird? Die Schuldigen, also die, die diese Gefühle also verursacht haben, die sind doch einfach Affekte, die sind über alle Berge, klagt sie und holt ihr Handy heraus. Hannes hat die geschälten Erdäpfel in den Topf gelegt und füllt Wasser ein. Wo ist der eigentlich, der Kurz, fragt er. Christine googelt und liest vor. Nach seiner bla bla bla, seit 2022 arbeitet er auch für den emiratischen Ölkonzern Abu Dhabi National Oil Company, für den Staatsfonds Mubadala sowie für die gemeinsam mit NSO-Gründer Shalif Hulio gegründete israelische Informationssicherheitsfirma Dream Security. Bla bla bla, er unterhält Büros in Abu Dhabi, Dubai und Tel Aviv, Jaffa. Aber sagt, haben die das mit den explodierenden Pagern gemacht? Dream Security, so ein Dream, das kann ja auch ein Albtraum sein. Die Bierpartei ist ja sicher eine fünfte Kolonne von der ÖVP. Das hat er schon damals schon eingefädelt, murmelt Hannes. Er tippt auf den Induktionsherd herum. Komm, sagt Tilly und macht es für ihn. Du darfst keine nassen Finger haben, dann erkennt dich die Tastatur nicht. Und dass der Kurz so vorausschauend war, glaubt ihr das? Wenn? Dann war das eher der Schüssel, so ein Masterplan für alle Fälle. Sie holt Mehl und Brösel aus der Kredenz. Du, Christine, wie ist das eigentlich mit deinem Vater? Hat er sich beruhigt, dass du für die KPÖ aktiv bist? Tilly schaut auf die Uhr, dann schüttet sie den Topf kochenden Wassers mit den Zellerscheiben in ein Sieb in der Abwasch und schreckt den Zeller mit kaltem Wasser ab. Christine bleibt stumm und schaut vor sich auf den Tisch. Dann schüttelt sie den Kopf. Sie zieht die Schultern hoch. Samira schaut sie an und legt dann ihre Hand auf Christines Arm. Das braucht Zeit, sagt sie und schaut wieder auf ihr Handy. Christine lehnt sich zurück und verschränkt ihre Arme. Aber das meine ich doch, ruft Tilly. Das ist doch auch so eine rein emotionale Reaktion. Er hätte doch wenigstens auf die Homepage von der KPÖ gehen können. Die wollen eine radikal demokratische Partei sein, aber ihre Vergangenheit nicht leugnen. Da könnten die anderen davon lernen. Die FPÖ müsste ihre Herkunft aus dem nationalsozialistischen Lager als VDU zugeben und die ÖVP ihre Abhängigkeit von den Katholen. Dann hätten die auch nicht das Farbproblem und könnten wieder die Schwarzen sein und müssten nicht diese türkisen Streifen auf ihren Plakaten machen. Das hilft der Christine jetzt aber gar nichts, stellt Samira fest. Zu Christine gewandt fragt sie, redet dein Vater überhaupt nicht mehr mit dir? Die SPÖ war auch einmal sozialistisch, wirft Hannes ein. Christine schüttelt den Kopf. Er ist korrekt mit mir. Er hat mir zum Geburtstag gratuliert, aber wir sehen einander nicht. Sein Verlust, stellt Hannes fest und legt den Deckel auf den Erdäpfeltopf. Samira legt ihr Handy weg. Ich möchte wieder existieren, versteht ihr? Die Kriege, die Hilflosigkeit und dann diese Kleinlichkeiten hier. Alle fühlen sich betrogen, zu kurz gekommen, alle sind vorwurfsvoll. Und das weiß ich ganz genau. Ich sehe die Leute am Ende, also bevor sie sterben, wenn sie die Rechnung machen müssen. Niemand ist glücklich, nicht einmal zufrieden. Es ist so eine Herumfuchtelei. Ich meine, es wird gestrampelt, ist es das, was du meinst, fragt Tilly. Wir haben uns alle anleiten lassen, uns abzutrennen, einzeln zu werden. Aber das war nicht anders möglich. Das ist einfach, jetzt zu sagen, es wäre Verführung gewesen. Meine Mama ist das beste Beispiel, was hätte sie machen sollen? Der Papa ist davon und aus, fällt dir Christine leidenschaftlich ins Wort. Tilly geht zu Christine und umarmt sie. Aber genau das meine ich. Wir sind verführt worden und haben uns verführen lassen. Aber wir wussten es nicht, wir konnten es nicht wissen. Noch in den 90er Jahren hat es gut ausgesehen, eine neue Welt. Heute wissen wir es, es geht nur mit Mitbestimmung und Umverteilung. Nur wenn alle beteiligt sind, wird das Leben wieder Sinn machen. Das weiß ich zwar schon immer, aber jetzt ist es unübersehbar. Gramsci's nervöse revolutionäre Massen, stellt Hannes fest. Christine setzt sich auf. Ja, Mr. Alleswisser, aber warum begreift ihr Männer das nicht? Es liegt doch an euch, dass wir in dieser Situation sind. Sie steht auf, setzt sich wieder. Das macht mich so nervös. Mein Vater ist das beste Beispiel. Er hat seine Verantwortung nicht wahrgenommen und jetzt bestraft er mich dafür, dass er es nicht richtig gemacht hat. So machen das die Diktatoren überall, sagt Samira vor sich hin. Sie sucht weiterhin auf ihrem Handy herum. Ich darf mich selbst zitieren, fragt Tilly. Sie hat die Zellerscheiben zum Auskühlen auf ein Brett gelegt. Tilly beginnt, die Zellerscheiben zu panieren. Es ist ein Problem des Denkens. Es ist ein Problem des Denkenkönnens. Mit den vorhandenen Denkgewohnheiten werden wir es nicht schaffen. Denn das sind nicht einmal unsere eigenen Denkgewohnheiten. Das sind kulturell verschriebene, überkommene Formen. Die alten Griechen werden uns nicht helfen und die kritische Theorie auch nicht, weil die nicht Einschluss denken können oder Zusammenschluss und Frieden schon gar nicht. Sie hat das heruntergeratscht und macht eine kleine Verbeugung. Aber wie kann der Übergang geschafft werden in so eine andere Welt? Da müssten doch alle Personen sehr klug vorgehen. Und da schau mal meinen Papa an. Christine blickt alle der Reihe nach an. Jetzt schau einmal, sagt Tilly. Wir müssen mit diesem Warten aufhören. Schau dich um. Du wartest jetzt einmal auf den Ausgang der Wahl. Aber dann solltest du wieder studieren und fertig machen. Der Hannes, sie paniert weiter. Der Hannes sollte sich entscheiden, ob er diese Weltreise wirklich machen will oder nicht. Sie schaut auf und schaut Christine und dann Hannes bedeutsam an. Vielleicht solltet ihr beide darüber reden. Was meinst du? Fragt Christine. Hannes macht einen schmalen Mund. Ich kann auch im Kabinett die Türen gehen hören, stellt Tilly fest. Sie stapelt die panierten Zellerscheiben auf einem großen Teller. Ich schlafe halt nicht mehr so viel, sagt sie. Und Samira, du möchtest in Österreich aufgenommen werden. Richtig. Aber das bist du. Das hier, so wie wir hier gerade zusammen sind, wir lieben dich alle. Das ist es. Mehr haben wir auch nicht. Verstehst du? Ich denke, dass so eine Flucht, und du bist ja geflüchtet, das ist kaum zu bewältigen und ich wäre froh, die Allgemeinheit würde das zur Kenntnis nehmen. Aber es gibt uns und wir freuen uns, dass du da bist. Und ich habe einen Tisch in so einem Gemeinschaftsbüro gemietet und werde wieder schreiben. Tilly holt zwei Bratpfannen heraus und stellt sie auf. Und? Fragt sie Hannes. Der nickt und leert das Wasser von den gekochten Erdäpfeln und sucht nach dem Erdäpfelstampfer. Und was ist mit dem Paul? Fragt Christine. Tilly hält inne. Dann lacht sie. Touché, ruft sie. Ja, den gibt es auch. Aber auf den habe ich nicht gewartet. Das ist so passiert. Und ja, es ist eine langweilige heterosexuelle Beziehung. Sorry. Alle lachen. Tilly hat Öl in die Pfannen gegossen und beginnt mit dem Herausbacken der Zellerschnitzel. Aber das ist doch nur weitermachen, stellt Samira fest. Ja, sagt Christine. Okay, wir müssen fordern und durchsetzen, das meinst du doch, oder? Richtig, sagt Tilly. Wenn wir alle wieder anfangen und nicht so herumlungern und wenn wir einander weiter unterstützen, wir sind alle so viel stärker dann. Ich kann mich auf diese Geschichte einlassen, weil ich weiß, dass ihr da seid. Und das ist dann in allem so. Stärker leben, riskanter, wir können etwas riskieren, wir sind nicht allein, versteht ihr? Ich dachte, für mich ist alles vorbei, weil ich arm bin, arm gemacht worden bin, aber so, ich habe mich nie besser gefühlt, ehrlich. Sie legt die gebackenen Zellerschnitzel auf einen feuerfesten großen Teller in den Backofen. Hannes hat die Erdäpfel gestampft, er hat Milch aufgestellt und wartet, bis sie heiß ist. Eigentlich, sagt er, eigentlich sind wir es dann bald. Ja, ruft den Marwan. Machst du den Tisch, Christine? Fragt Tilly. Sie legt die letzten Zellerschnitzel in die Pfanne. Den Salat habe ich schon gewaschen. Wer macht die Marinade? Samira steht auf und beginnt mit der Salatsauce. Alle gehen ihren Tätigkeiten nach. Hannes grinst Christine an. Samira lacht freundlich über die beiden und schüttelt den Kopf. Das habe ich nicht mitbekommen, sagt sie und geht in das Vorzimmer hinaus und ruft nach Marwan. Weil du so viele Nachtdienste gehabt hast, sagt Tilly. Sie hat die letzten Zellerschnitzel auf den Stapel gelegt. Sie stellen den Teller mit dem goldbraunen Berg von Zellerschnitzeln auf den Tisch. Marwan kommt durch die offene Tür herein. Er führt einen jungen Mann an der Hand. Die beiden setzen sich auf die Küchenbank. Alle halten inne und schauen die zwei jungen Männer an. Marwan zögert und hält den Kopf gesenkt. Dann hebt er den Kopf und sagt, das ist der Eli, wir zwei. Wir zwei sind die Zwei-Staaten-Lösung, wisst ihr? Dann brauchen wir noch einen Teller und Besteck, stellt Christine fest. Alle lachen.
Demokratie.